das ist ja...
Kann ich Ihnen nicht beantworten.
Ich sagte bereits...
Wenn ich ganz ehrlich bin...
Nein, ich nicht.
Die
Politik auf der Couch. Das Interview.
Im Studio ist unser Politikberater Heiko Sill. Er wird sich unser nächstes Interview anhören und unter Spezialistengesichtspunkten beurteilen, wie unsere Gesprächspartnerin dabei abschneidet. Herzlich willkommen, Heiko Sill.
Schön, wieder bei euch zu sein und diesmal so nah.
Und hierum geht es heute.
Was versteht der normale Mensch denn eigentlich wohl vom EU-Reformvertrag, der gestern im Bundestag angenommen wurde? Ein Reporter hat sich vor dem Bundestag umgehört und viel Ratlosigkeit geerntet. Hier ein kleiner Querschnitt.
Ich bin jetzt ein bisschen überfragt.
Kann sein, flüchtig, aber ich habe mir es nicht eingeprägt, sagen wir mal so, ja.
Nee, keine Ahnung.
Seit Lady Di tot ist, kümmere ich mich gar nicht mehr um Politik.
Sarah Wagenknecht sitzt auch im Parlament, allerdings im Europäischen. Seit dieser Woche ist sie aber auch als Vizechefin der Linkspartei im Gespräch und jetzt im Gespräch mit uns. Schönen guten Tag, Frau Wagenknecht.
Ja, guten Tag, hallo.
Sie sind Mitglied im Europaparlament und gegen den EU-Reformvertrag. Warum denn?
Ja, weil dieser Reformvertrag das neoliberale Europa nochmal manifestieren würde. Also es ist sehr, sehr deutlich, sind dort Bestimmungen enthalten, die die offene Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb festschreiben. Und das klingt vielleicht so abstrakt, aber was das im Konkreten bedeutet, hat zum Beispiel das letzte EuGH-Urteil gezeigt, wo die Tariftreueregelung gekippt wurde. Also es ging ja damals um Niedersachsen und es gab ja diese Klage gegen eben tarifvertragliche Bindung öffentlicher Aufträge. Und da hat das EuGH beurteilt, nein, das widerspricht der Niederlassungsfreiheit. Und das ist halt in diesem EU, in dieser heutigen EU überall so, dass im Grunde die Konzerne haben alle Freiheiten, sie haben alle Möglichkeiten, sie verlagern. Sie können ihre Profite mehren durch Arbeitsplatzvernichtung und dagegen wird nichts getan. Und das manifestiert dieser Vertrag nochmal ganz, ganz klar.
Aber gegen neue Grundlagen für die Europäische Gemeinschaft und mehr Mitbestimmung der kleineren Länder auch sind Sie nicht?
Na, das Schlimme ist, dass zum Beispiel, dass gerade neue Grundlagen mit diesem Vertrag nicht gelegt sind. Also es werden natürlich gewisse Mitbestimmungsrechte ausgeweitet, auch fürs Europäische Parlament. Das kann man oder ist natürlich positiv zu sehen. Aber das Problem ist ja, in welche Richtung sich diese EU entwickelt. Und ich sehe eben die Richtung eines immer mehr entfesselten Kapitalismus, einer Gesellschaft, wo wirklich die oberen 10.000 absahen und der Rest im Grunde immer mehr draufzahlt.
Ist global.
Und das ist das, was ich nicht will. Und deswegen finde ich diesen Vertrag falsch. Und es ist auch noch ein zweiter Aspekt. Er manifestiert die Aufrüstung der EU. Und das finde ich hochgefährlich.
Ist Globalisierung für Sie per se ein negativer Begriff?
Das kommt auf die Rahmenbedingungen an. Ich finde internationale Arbeitsteilung, internationaler Austausch, das ist alles absolut sinnvoll.
Internationaler Handel?
Internationaler Handel auch, aber ich finde problematisch, wenn eben die Globalisierung von wenigen Global Playern, sprich Weltkonzernen, getragen wird und die im Grunde die Regierungen erpressen. Also im Grunde wir einen Wettbewerb haben um die bestmöglichen Renditen, um die bestmöglichen Standortbedingungen, was ja bedeutet, dass diejenigen profitieren, die eben Shareholder Value beziehen und diejenigen schlecht aussehen, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben müssen.
Hören wir mal, was im Gegensatz dazu Ihr Parteikollege André Brie sagt, der außenpolitische Sprecher der Linken im Europaparlament.
Die Gefahr, dass wir eine reine Protestpartei sind, ist nicht überwunden. Die Linke darf keine antieuropäische Politik vertreten. Europa ist eine große Chance und gerade die Linke muss sie annehmen, um die negativen Seiten auch der Globalisierung zu bekämpfen. Und ich bin fest überzeugt, dass die Linke gut beraten wäre, in Europa um eine Sozialunion und auch um eine Wirtschaftsregierung zu kämpfen.
Das hört sich sehr nach einer Spaltung innerhalb der Partei an.
Naja, wenn man um eine Sozialunion in Europa kämpfen will, dann muss man diesen Vertrag ablehnen. Und ich finde auch gerade, wenn man jetzt sagt, antieuropäisch, dieses heutige Europa, das schürt im Grunde antieuropäische Ressentiments. Das hilft auch nationalistischen Kräften, die dann natürlich völlig falsche Antworten und völlig demagogische Antworten geben. Aber wenn die Menschen das Gefühl haben, dass diese EU im Grunde immer nur Deregulierung weitertreibt, Privatisierung weitertreibt und damit ihre Lebensbedingungen verschlechtert, dann ist natürlich relativ einfach für irgendwelche nationalistischen und demagogischen Kräfte auf dieser Mühle für sich das Wasser abzuleiten. Und das ist natürlich nicht das, was ich will, sondern ich möchte schon ein Europa, das tatsächlich aber eben auch gestaltet und das sich nicht den Kapitaleignern unterwirft.
Ihr eigener Parteichef Lothar Bisky hat Ihnen mal, so könnte man es formulieren, Ablehnung als Lebenseinstellung unterstellt. Er hat Sie eine Jet-Maschine genannt und verhält sich Ihnen gegenüber jetzt auch eher ablehnend. In dieser Woche nämlich geisterte durch die Presse, dass Sie sich überlegen, Vizechefin der Linkspartei zu werden, dass das teilweise auch befürwortet wird. Aber der Parteivorsitzende Bisky, der soll nicht begeistert sein. Könnten Sie denn mit ihm als Chef und Sie als Vizechefin gut zusammenarbeiten?
Ich arbeite ja seit langem mit Lothar Bisky dadurch zusammen, dass ich ja Mitglied im Parteivorstand bin. Und ich denke, dass zu jeder Partei gehört, dass man unterschiedliche Ansichten akzeptiert und respektiert. Und ich denke schon, dass die Dinge, die ich vertrete, das merke ich ja auch, schon in meiner Partei und auch in der Wählerschaft durchaus keine geringe Akzeptanz haben.
Das heißt, Sie würden durchaus einer Zusammenarbeit mit ihm freudig entgegengehen oder würden Sie Oskar Lafontaine den Vorzug geben?
Ich finde, das kann man überhaupt nicht gegeneinander setzen. Ich halte auch dieses Spiel in den Medien immer zu versuchen, dort auseinanderzuspalten, nicht für sehr sinnvoll. Natürlich gibt es da auch Differenzen in den politischen Konzepten, aber ich glaube, das Wichtige ist, und das zeigt sich ja jetzt auch, die Linke hat natürlich einen gemeinsamen Anspruch, nämlich sich nicht abzufinden mit diesem deregulierten Kapitalismus in Deutschland und sich nicht abzufinden mit dieser Politik, die soziale Leistungen kaputt macht, die Hartz IV stützt, die die Rente zerstört. Und das sind ja Gemeinsamkeiten, die tragen alle in der Linken.
Das heißt, als Vizechefin der Linken würden Sie dann auch nicht unbedingt mit dem Anspruch oder Ihren Anspruch fallen lassen, zu polarisieren, sondern weiterhin ja polarisieren, statt unterschiedliche Interessen möglicherweise auszugleichen.
Also ob ich antrete als Vizechefin, das ist ja noch gar nicht entschieden. Aber auf jeden Fall trete ich natürlich immer mit meinen Überzeugungen auf. Also ich werde mich nicht verleugnen, egal in welcher Funktion ich bin. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass man sich gegen andere setzt, sondern man vertritt sie und man bringt sie natürlich auch in den Prozess ein. Und ich denke, wie gesagt, vieles, was ich vertrete, das merken wir auch in den programmatischen Debatten, die wir jetzt führen, ist in der Partei eigentlich von sehr, sehr vielen geteilt.
Sollten Sie diese Stelle antreten wollen, wie stellen sich die Zukunft der Linken vor? Sie lehnen die Koalitionen auch mit der SPD kategorisch ab. Was bleibt?
Auch das ist eine Debatte, die natürlich in der Linken relativ breit geführt wird, weil es geht ja gar nicht abstrakt um die Frage Ja oder Nein Koalition, sondern es geht letztlich um die Frage, unter welchen Kräfteverhältnissen und mit wem. Und ich würde mir wünschen, dass die SPD wenigstens eine sozialdemokratische Partei wäre, dann gäbe es ja vielleicht auch bestimmte Übereinstimmungen, aber sie ist heute eine neoliberale Partei. Sie ist im Wesentlichen verantwortlich für diesen ganzen sozialen Abriss. Sie trägt völkerrechtswidrige Kriege und solange sie das tut, kann sie, denke ich, für uns kein Partner sein. Und wir erleben ja gerade in Berlin natürlich auch, was bei einer Koalition herauskommen kann, wo sich die Linke unterordnet, nämlich dass sie ihr Gesicht verliert und ihre Glaubwürdigkeit. Und das darf auf keinen Fall ein Konzept sein, was auf andere Länder oder gar auf den Bund übertragen wird.
Besten Dank soweit, Sarah Wagenknecht, über das, was Heiko Sill, unser Politikberater, aus dem Gespräch mit der linken Europaparlamentarierin gezogen hat, sprechen wir gleich. Vielen Dank soweit.
Das ist ja...
Kann ich Ihnen nicht beantworten.
Ich sagte bereits...
Wenn ich ganz ehrlich bin...
Nein, ich nicht.
Die
Politik auf der Couch. Die Analyse.
Auf der Couch und am Telefon noch immer Sarah Wagenknecht. Für die Linkspartei sitzt sie in Brüssel. Herzlich willkommen nochmal.
Hallo.
Wie man in den letzten Tagen lesen konnte, spielen Sie aber mit dem Gedanken an eine Rückkehr nach Berlin als Vizechefin der Linkspartei. Unser Anlass heute für dieses Gespräch.
Und ebenfalls nochmal willkommen Heiko Sill, bisher der schweigende Vierte in unserer Runde. Hallo Heiko.
Aber jetzt geht's richtig los, oder?
Wenn Frau Wagenknecht spricht, wie wir gerade gehört haben, und wenn man ihr wirklich zuhört, dann weichen Form und Inhalt extrem voneinander ab. Ist das eine erstklassige Technik, irgendwie Ablehnungen zu transportieren, als wäre sie ganz moderat und überlegt?
Das hast du sehr gut beobachtet, aber der Reihe nach. Sarah Wagenknecht ist ja Wiederholungstäterin bei uns auf der Couch. Sie war im November 2004 schon mal hier als frischgebackene EU-Abgeordnete. Und damals hatten wir uns ein bisschen Sorgen gemacht um sie, weil es schien, als ob die Brüsseler Bürokratie sie schon so ein bisschen weichgespült hätte und so ein bisschen losgelöst hätte von den Provokationen. Also die Sorge müssen wir uns heute nicht mehr machen. Mhm. Ihr gelingt es in der Tat sehr, sehr gut, wie du schon richtig gesagt hast, mit einer sehr unaufgeregten Stimmführung, mit einer kompromisslosen Härte, ungeheure inhaltliche Provokation und Dinge rüberzubringen, über die viele Leute erstmal nach Luft schnappen müssen. Zum Beispiel die neoliberale SPD, die also völkerrechtswidrige Kriege führt. Das spricht sie alles in einer Attitüde des völligen Normalseins und der völligen Selbstverständlichkeit aus.
Aber das ist doch eine total kluge Technik,
und,
oder nicht?
Das ist zumindest eine sehr intelligente Taktik und Technik, wenn es darum geht, nicht sofort alle Jalousien zugeschlagen zu bekommen, wenn sie spricht, sondern man hört ja erstmal durch den Tonfall zu. Das ist praktisch der Gegenentwurf zu dem Politiker, der wenig zu sagen hat, aber das mit einer großen, ja, emotionalen Beteiligung tut. Bei ihr ist es eher andersrum, die emotionale Beteiligung kaum zu spüren, aber die Inhalte, oh lala, die haben ein mächtiges Provokationspotenzial.
Frau Wagenknecht, woran liegt das wohl? Weil Sie so oft schlechte Erfahrungen gesammelt haben mit dieser klassischen Politikerspreche, oder ist das einfach ihr Naturell?
Also ich glaube, diese klassische Spreche, die kann sowieso keiner mehr hören. Also ich habe wirklich immer dagegen gearbeitet, mir das irgendwie anzueignen. Und ich glaube auch, dass linke Politiker sich nicht nur inhaltlich, sie müssen sich auch mit dem unterscheiden, wie sie sich artikulieren, weil natürlich vielfach in der Sprache ja auch schon Inhalte drin sind. Und ich finde gar nicht, dass das Provokationen sind. Also, dass die SPD neoliberale Politik macht, das empfinden doch immer mehr Leute so. Deswegen will sie ja keiner mehr wählen.
Auch das
also, die ganzen Probleme, die sie hat, kommen ja daher. Also, ich finde das gar nicht provokativ. Also, ich finde, das ist einfach leider Realität.
Genau, und diese gesprochene und gelebte Normalität, die ist natürlich auch schon wieder an sich eine Provokation. Ich meine, Sarah Wagenknecht steht schon in einer sehr, sehr linken Tradition, und zwar Interessen der Arbeiterschaft mit einer intellektuellen Stimme zu vertreten und zu verkaufen. Und diese Intellektualität, die ist auch in diesem Interview deutlich geworden.
Als ist zum Verkaufen Beispiel, wirklich das richtige Verb jetzt im Zusammenhang mit Frau Wagenknecht und ihren Inhalten?
Ja, Verkaufen muss ja nicht heißen manipulieren, sondern Verkaufen heißt im besten Sinne, das, was ich als Botschaft rüberbringen möchte, das bringe ich so rüber, dass es nicht nur verstanden werden kann, sondern auch gehört werden will. Mhm. Und das, die beiden Dinge, die bringt sie schon ganz gut zusammen. Und dass sie da immer noch aus der intellektuellen Ecke kommt, das macht sie zum Beispiel durch solche Bemerkungen deutlich wie, meine Positionen haben in der Partei keine geringe Unterstützung. Also da muss man schon ziemlich genau hinhören. Und das in einer Partei, die grob gesagt, manchmal so ein bisschen Misstrauen entwickelt, wenn jemand rhetorisch geschickt argumentieren kann. Mhm. Das will schon was heißen. Also wer die Parteitagen von Linkspartei besucht, der stellt schon fest, dass die abgelesene, zweistündige, dröge Rede doch schon eher überwiegt. Und jemand, der dann mit einer Zuspitzung, mit einer Polarisierung kommt, aber mit einer sehr, sehr ruhigen Stimmführung dabei, der ist dann schon ein Affront terrible schon deswegen.
Und wie ist der Gegensatz zu dem Interview, das sie vor Jahren hier gegeben hat?
Diesmal war eben der Provokationsanteil wieder stärker, wieder größer. Mhm. Sie ist immer noch eine eher trockene, fast schon humorlose Sprecherin, die aber damit auch ganz deutlich signalisiert, da hört der Spaß einfach auf, die Dinge, die wir hier vertreten. Arbeitsplatzvernichtung, entfesselter Kapitalismus, da kann man einfach nicht mehr ein Grinsen im Mundwinkel haben. Auch das trägt dazu bei, dass Ihre Botschaft wieder ein bisschen besser verstanden
wird. Frau Wagenknecht, sehen Sie sich auch so?
Ach, humorlos würde ich mich eigentlich nicht sehen. Also das kommt, glaube ich, wirklich aufs Thema an. Also das Problem ist eben, dass man wirklich, wenn man über diese Realität redet, gerade auch über die heutige EU, dann kann einem das Lachen vergehen. Aber so als Mensch würde ich mich jetzt nicht als humorlos einstufen. Also das wäre ja traurig.
Besten Dank, Sarah Wagenknecht, Europaparlamentarierin der Linkspartei. Vielleicht künftig dann wieder als Vizechefin ihrer Partei zurück in Berlin. Heute für uns auf der Chaise Longue, und im Freischwinger daneben saß der Psychoanalytiker Heiko Sill. Besten Dank, Heiko. Besten Dank Ihnen, Frau Wagenknecht.
Macht's gut.
Wiedersehen.
Wiederhören.
Schönes Wochenende.